Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute hat die Pubertät Vorrang. Unsicherheit prägt die Zeit der Jugend und davon erzählen Gedichte und unsere Romane. Es geht aber auch um einen kranken Vater, um ein entführtes Mädchen und um das großartige Fortbewegungsmittel Fahrrad. Der Büchermarkt mit der besten Liste des Deutschlandfunks, die besten 7 im Monat August, stellen wir jetzt vor. Und wir, das sind der Juror Thomas Linden, Bilderbuchfachmann und Kurator. Und wie jeden ersten Samstag im Monat begrüßt sie Ute Wegmann. Thomas Linden, Sie Fahrradfahrer, ich Fahrradfahrerin. Vor uns das bebilderte Sachbuch mit dem Titel Fahrrad, das Wort zweigeteilt und ohne Ausrufezeichen. Das finde ich interessant. Das Buch will also keine pädagogische Aufforderung sein, sondern durch die großartigen Bilder und die klug priorisierten Themen inhaltlich überzeugen. Und so beginnt es poetisch und mit der emotionalen Seite, wie schön es ist, mitten in der Nacht aufzubrechen und bei Sonnenaufgang mit dem Rad den Gipfel zu erreichen. Wie haben Sie dieses großartige Sachbuch gelesen?
Ich habe mich erstmal darüber gefreut, dass sich dieses Buch so schön unterscheidet von den üblichen Sachbüchern über solche Themen, die am Computer gemacht mit vielen kleinen Infohäppchen uns vorgesetzt werden. Und hier ist es so ganz anders. Das Fahrrad ist hier so eine Art Wahrnehmungsinstrument, mit dem man durch die Welt fährt und einfach mehr sieht, mehr hört, indem es um Landschaften geht und um Städte und wie wir uns darin fühlen.
Jetzt haben Sie schon diese Aspekte genannt. Es geht ja wirklich um vieles mehr. Es geht natürlich auch um die Dinge, die wir sonst auch in anderen Büchern lesen, nämlich um Fahrradtypen, Fahrrad für Sport oder Weltreise, Fahrradfahren und unser Körper, fand ich ein super interessantes Kapitel. Fahrradfahren aber auch als Politikum in der Stadt und im öffentlichen Raum. Was hat Ihnen denn am allerbesten gefallen von all diesen unterschiedlichen Kapiteln?
Mir hat gut gefallen, wie das Fahrrad in das Thema Stadtentwicklung integriert wird. Wie sich unsere Städte verändern und wie wir auf dem Fahrrad das jetzt schon erleben und in Zukunft noch deutlicher erleben werden.
Vielleicht noch einen kleinen Satz zur Illustration, denn ausführlicher hat mein Kollege Jan Drees über dieses tolle Buch schon berichtet und den Beitrag finden Sie natürlich in der Deutschlandfunk-Audiothek. Aber vielleicht sagen wir für die Hörerinnen und Hörer noch einen Satz zur Illustration.
Mir hat gut gefallen, dass hier illustriert wird und nicht mit Fotos gearbeitet wird. Die strukturellen Darstellungen lassen sich besser erkennen, die Details lassen sich besser erkennen in der Illustration als im Foto. Und es ist so, dass der Illustrator uns nicht seinen Stil aufzwingt. Er stellt sich ganz in den Dienst der Sache.
Fahrrad von André Spudeus, Schriftsteller und Übersetzer und Fahrradreparateur aus Prag und Jindřich Janicek, der an der Prager Akademie für Kunst und Architektur und Design Illustration studierte. Aus dem Tschechischen von Lena Dorn. Sie wurde 2021 ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis im Bereich Neue Talente für ihre Übersetzungen. Also ein tolles Team, erschienen im Karl Rauch Verlag, 120 Seiten ab 5. Wir kommen zum Bilderbuch der Augustliste. Tauchsommer von zwei Schwedinnen. Sarah Stritzberg, Journalistin und Autorin, und Sarah Lundberg, Autorin und Illustratorin. Zusammen haben sie eine berührende Geschichte geschaffen über ein kleines Mädchen, die plötzlich mit dem Weggang des Vaters konfrontiert wird und ihn dann nach kurzer Zeit mit der Mutter in einem psychiatrischen Krankenhaus besuchen kann. Der Vater, so erfahren wir erst viel später, will nicht mehr leben. Als er weitere Besucher ablehnt, geht sie trotzdem hin und freundet sich mit einer ehemaligen Profischwimmerin an. Eine Kindergeschichte also als Auseinandersetzung mit Krankheit und, ich sag's in Anführungsstrichen, Normalität. Weshalb, fragt sich das kleine Mädchen, will man nicht mehr leben, wenn es doch Hunde und Schmetterlinge gibt und den Himmel? Tauchsommer. Wie gelingt den beiden Schwedinnen diese Geschichte, Thomas Linden?
Also wir haben hier ein ungewöhnlich freundliches Buch über ein sehr trauriges Thema. Das sieht man zunächst an den Farben. Helle Blautöne, Grüntöne, das Rot ist ganz wichtig. Und eine Welt im Aquarell, ja, in die man sich verlieben kann. Aber das Thema ist traurig, weil es eigentlich um die Einsamkeit dieses Kindes geht, das den Vater verliert und nun die Welt zu verstehen sucht. Ganz großartig finde ich, wie wir über die Augen des Kindes durch das Buch geführt werden. Also es geht immer um das, was sie sieht. Und wir sehen sie nachdenklich, auch in den stillen Momenten, die aber zugleich sehr sprechend sind.
Und wir erleben sie ja eigentlich in all ihren emotionalen Zuständen.
Ja, wir erleben sie, das ist einfach Bilderbuchtechnik, Doppelseite für Doppelseite in anderen Situationen. Und wir erleben sie nachdenkend, aber auch beobachtend. Und wir sehen, wie sie innerlich das verarbeitet, was sie erlebt.
Und das kann man, glaube ich, sagen, das ist beiden Künstlerinnen ja ungeheuer gut gelungen, uns auch als Lesende in diese psychiatrische Welt einzuführen und mit den Menschen, die dort leben müssen, zu konfrontieren und wirklich das als eine Normalität darzustellen.
Ja, es wird eine Normalität dargestellt, also gerade durch die Farben, durch diese Helligkeit. Also man muss sich nicht fürchten vor dieser Welt. Aber zugleich ist das Buch so gemacht, dass es die Probleme nicht unter den Tisch kehren muss.
Und es hat eine gewisse Leichtigkeit und auch einen kleinen Witz natürlich in diesen ganz kleinen Situationen, in denen das Mädchen diese Menschen dort kennenlernt. Tauchsommer. Tolle Bilder von Sarah Stritzberg und Sarah Lundberg aus dem Schwedischen von Lukas Detwiller. Auch dieses Buch ist erschienen im Karl Rauch Verlag. 40 Seiten ab 5. Wir bleiben bei den Menschen, die es nicht leicht haben im Leben. Alle Farben von Licht heißt der Roman der in Hannover geborenen Schriftstellerin Annika Scheffel. Wir kennen ihre Kinderbücher, nun ein Jugendroman. Erzähler ist ein 15-jähriger Junge, der den Tod seiner Zwillingsschwester verkraften muss. War es ein Unfall? Und wenn nicht, fragt er sich, hätte er merken müssen, dass sie sich verändert, dass es ihr nicht gut geht. Können die Fotos in der Kamera, die er findet, Aufschluss geben über ihr Denken, ihr Fühlen über die letzten Wochen? In der Auseinandersetzung mit dem Tod und der Suche nach Antworten auf alle Fragen gerät der Bruder mehr und mehr in eine Abwärtsspirale. Aber, und das ist das Interessante, er verliebt sich auch. Thomas Linden, alle Farben von Licht umfasst jede Menge Themen. Wie ist das erzählt?
Also zunächst habe ich mich gefragt, warum man fast 500 Seiten braucht, um diese Geschichte zu erzählen. Aber es ist halt so, dass Annika Scheffel sehr kleinteilig arbeitet und dabei aber sehr genau. Sie geht ihren Sujets und den Anekdoten und den Figuren geht sie sehr sorgsam nach. Das braucht dann viel Platz.
Was würden Sie denn sagen bei all diesen Themen, die ich jetzt angeschnitten habe? Was steht im Mittelpunkt der Geschichte?
Im Mittelpunkt, finde ich, steht etwas, was für die Jugendlichen unheimlich wichtig ist, weil man sich immer fragt, warum machen die Quatsch und warum machen die jetzt wieder diesen Unsinn und wo sind die? Es ist so, dass der Junge, um den es geht, immer beobachtet wird, entweder von seinen Eltern oder von seinen Freunden, weil sich alle um ihn sorgen und alle sehen, dass es ihm nicht gut geht. Aber seine Erfahrungen macht er dort, wo er nicht beobachtet wird, wo er zum Beispiel den Nachbarsjungen kennenlernt, den Franz, und sich in den verliebt, das kann er nur, weil er da sozusagen außerhalb des Blicks ist. Und das ist der Punkt bei Jugendlichen, die entwickeln sich dort, wo sie ihren eigenen Raum haben.
Ein Jugendroman über den Tod, aber ebenso auch über die Liebe. Alle Farben von Licht von Annika Scheffel, Carlsen Verlag, 480 Seiten, ab 14. Um den Verlust einer Schwester geht es auch in dem neuen Roman der Berlinerin Chantal Fleur-Saint-Jean, die mit »Die Sonne so strahlend und schwarz« ebenfalls den Deutschen Jugendliteraturpreis gewann. Jetzt der Titel »City of Trees«. Eine Erzählerin betrauert das unerklärliche Verschwinden der älteren Schwester. Das ist aber schon 3 Jahre her. Sie ging in den Wald und kehrte nicht zurück. Oft beim Joggen meint die Erzählerin, ihre Stimme zu hören oder auch ihre Lieblingsmusik. Seit einiger Zeit stellt sie körperliche Veränderungen fest. Auf ihrer Wange wächst sowas wie Moos. Sie versucht es noch zu überdecken mit Schminke, mit Pflaster. Und irgendwann kommt Besuch aus Afrika, die Großmutter mit der Cousine. Und die beiden können aufgrund von Quarantänemaßnahmen das Land nicht mehr verlassen. Und in dem Moment wendet sich die Geschichte in eine Art Ahnensuche. Die Verbindung zur Natur, Thomas Linden, zu den Ritualen der Ahnen, die Nichtleugnung der Toten, dazu Auserwählte, die einen Platz im Wald finden und dort zum Baum werden, Das sage ich jetzt alles sehr verkürzt, auch das ein langer Roman. Was für eine Geschichte ist das? Welche Mixtur hat Saint-Jean hier inhaltlich und auch formal geschaffen?
Ja, es ist eine Mischung zwischen imaginärem Realismus und Fantasy. Sie wechselt sozusagen aus der Berliner Realität plötzlich in eine Welt afrikanischer Mythen, obwohl diesen Mythen im Grunde nicht nachgegangen wird. Es ist mehr eine atmosphärische Sache. Und der Roman hat im Grunde ganz wenig Handlung, obwohl er 400 Seiten, glaube ich, hat. Ist das, was passiert zwischen Schule und zu Hause, mehr eine Geschichte, die im Kopf der jungen Frau sich abspielt? Ja, das eigentliche Thema ist eben, wie die Menschen zu Bäumen werden. Das ist sehr mythisch aufgeladen. Und mir scheint es so, dass die Leistung dieses Romans eigentlich darin besteht, dass alles in der Schwebe bleibt. Sowohl das Verschwinden der Schwester als auch die Lebenssituation in Berlin, der mythische Anteil. Es ist so, dass sie mit all diesen Motiven jongliert.
Wenn wir jetzt aber dennoch versuchen herauszukristallisieren, was ist das eigentliche Thema? Also es geht einerseits natürlich um Trauer, um die Schwester, um die Suche auch nach dieser Schwester und dadurch eine Verbindung zu den Ahnen, die sie entwickelt, über natürlich auch die Großmutter und die Cousine, die aus Afrika kommen, schwarze Menschen sind. Und dann aber wiederum diese Beziehung zur Natur. Geht es auch darum, dass sich die Natur die Erde zurückerobert? Oder es wird ja ein bisschen dystopisch, also Jugendliche werden positiv getestet, werden abgeholt. Was bedeutet das, diese Quarantänesituation und auch dieser Titel City of Trees?
Das erklärt sich über so eine Art Camps, in die die Menschen gesperrt werden und dann zu Bäumen werden, also sozusagen unter Zwang ein Wald entsteht. Die Natur holt sich etwas zurück, ohne dass wir ja Angst haben müssten, dass die Natur uns jetzt auffrisst. Also Chantal Fleurs-Saint-Jean versucht, da etwas auszubalancieren. Das funktioniert allerdings nur deshalb, weil sie sich nicht ganz auf die Realität der Natur einlässt, sondern die Natur mehr in so einem mythischen Raum bleibt, der verklärt ist und zum Beispiel die Gefahren der Natur im Roman im Grunde nicht auftauchen.
Diese Quarantänesituation ist eine diktatorische Situation. Die Jugendlichen werden weggesperrt. War da nicht erstaunlich wenig Widerstand von Seiten der Jugendlichen im Alltag? Also es gab da Schulprojekte, aber war da nicht wirklich wenig, was dagegen gearbeitet hat? Haben Sie das nicht vermisst?
Es gibt im Grunde keinen Widerstand. Es ist so, dass man sich diesen Situationen in der Schule oder so zu entziehen versucht. Und sie wird dann auch einmal gewarnt. Aber es ist nicht so, dass es jetzt ein Aufbäumen gegen so eine Art Corona-Diktatur geben würde. Also das ist ein Motiv, das in den Roman hineinkommt, aber dann auch wieder verschwindet.
City of Trees, was man auch noch ergänzen muss vielleicht, gepaart ist die ganze Geschichte mit den verschiedenen Themen, auch mit einer queeren Liebesgeschichte. Von Chantal Fleurs-Saint-Jean, Thienemann Verlag, 400 Seiten, ab 13. Nichts ist richtig an seinem Platz, so heißt es in Beat vor der Eins. Sicherlich ist das ein pubertäres Grundgefühl und das Gefühl der Erzählerin, deren Tagebuchnotizen wir jetzt lesen und in denen sich das Rangeln mit sich und einer nicht funktionierenden Familie und einer nicht funktionierenden Erwachsenenwelt auftut. Die Schauspielerin und Autorin Alexandra Hellmich legt hier ihren ersten Jugendroman vor. 15 Jahre alt ist die Erzählerin, geplagt von Schuldgefühlen und ihrer Familiensituation. Es geht um den Einfluss der Familie, aber auch um Liebe, oder?
Ja, wir haben hier das totale Gegenstück zu City of Trees. Ein Roman, der schlank ist, sehr realistisch. Ina, die 15-Jährige, um die es hier geht, steht mit beiden Füßen auf der Erde. Es geht um Eheprobleme der Eltern und um die Schule und auch um das erste sexuelle Erlebnis. Es ist ganz angekommen in der Welt der 15-Jährigen, dieser Roman.
Was mich verwundert hat, Es stand in der Pressemitteilung, glaube ich. Es scheinen keine Eltern von heute zu sein, sondern geschrieben im Sound der 90er Jahre. Warum? Warum hat sie das gemacht? Also was können wir vermuten? Und was war denn damals so anders als heute?
Der Unterschied liegt, glaube ich, in der Gestalt der Mutter, die sich so an den Vater klammert. Der Vater hat eine Freundin und die Mutter ist dazu bereit, jeden Kompromiss einzugehen, um die Beziehung zu erhalten. Und dieses Frauenbild wirkt ein bisschen altmodisch. Da habe ich auch die 90er drin wiedererkannt.
Eine pubertäre Selbstsuche, Beat vor der Eins von Alexandra Hellmich, Mixed Vision Verlag, 144 Seiten, ab 14. All diese verwirrenden, abstrusen, hinterhältigen oder auch überraschenden Gefühle finden sich vereint in den Gedichten des Wiener Lyrikers Michael Hammerschmidt. Wir kennen seine tollen Kindergedichte. Jetzt, mutig finde ich das, kommen Texte für Jugendliche. Was keiner kapiert, so der Titel, mit monochromblauen Bildern der in Wien arbeitenden Grafikerin und Illustratorin Barbara Hoffmann. Ich will mal den Anfang eines Gedichts zitieren. Ich spüre echt nicht, was das soll, ist der Titel. Und dort heißt es, ich spüre echt nicht, was das soll. Ich weiß echt nicht, was das ist. Warum sie sowas sagen soll. Ich gehe herum und fasse es nicht. Ich stehe vorm Spiegel, sehe mich nicht. Die Tränen kommen später voll. Ein Sehgesicht. Und immer noch verstehe ich nicht. Das, der Anfang eines Gedichts von Michael Hammerschmidt. Thomas Linn, es geht um alles. Um Sprache, Familie, um die Nacht, um Bauchgefühle, Verzweiflung, das Ich, das Du und das ersehnte Wir, oder? Wirklich um alles.
Ja, wobei ich finde, im Zentrum gibt es so ein Kreisen um das Ich, um die Frage nach Identität, wer bin ich, wo geht es hin. Also er lässt sich schon sehr auf die Welt der Jugendlichen ein.
Das würde ja auch zum Titel passen, was keiner kapiert. Man versteht so viele Dinge nicht und versucht sie zu ergründen in dieser Zeit. Nun gibt es diese monochrom blauen Bilder von Barbara Hoffmann, die ganz toll sind, wirklich so ein knalliges, fast ein Yves Klein Blau. Was können wir denn zu den Bildern sagen?
Ja, daran habe ich auch gedacht, an das Yves Klein Blau. Sie arbeitet mit zwei verschiedenen Pinseln auf digitaler Oberfläche. Es ist so, dass am Anfang und am Ende findet man das Motiv von Händen bzw. Fingern, die sich ineinander verwickeln. Und das kam mir so vor wie so eine Art poetische Struktur dieser Gedichte auch. Denn Hammerschmidt schreibt ja so, dass er das Verb oft in die nächste Zeile schiebt, so dass die Texte sich lesen wie Sätze, in denen es eine Schwelle gibt. Dadurch fragt man sich automatisch, wie die Sprache funktioniert und wie der Sinn hergestellt wird. Also das Buch ist eigentlich eine ideale Einführung für Jugendliche, um sich mit Lyrik zu beschäftigen, zumal seine Sprache ganz klar ist.
Wenn ich jetzt nochmal hier so durchblättere, da gibt's blaue Seiten, in die die Gedichte reingesetzt sind. Es gibt aber auch manchmal einfach nur so kleine Vignetten, mal eine Fahrradfahrerin, die aus der Seite zu fahren scheint oder einzelne kleine Motive. Und die Schrift ist auch blau, also das Blau hat eine sehr große Präsenz und die beiden, Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, also Gedichte und Bild harmonieren ungeheuer gut. Gedichte, die es auf den Punkt bringen, was man alles nicht versteht in der Pubertät, was keiner kapiert, von Michael Hammerschmidt und Barbara Hoffmann, erschienen im Jungbrunnen Verlag, 112 Seiten, ab 13. Und nun zu einem Buch, das Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Meisterstück bezeichnet. Und ich denke, dem können wir uns zu 100% anschließen. Der verkehrte Himmel. Die neue Graphic Novel des 1984 in München geborenen Illustrators und Comic-Künstlers Michael Ross, based in Berlin. Also da lebt er jetzt. Wir kennen von ihm Der Umfall und Goldjunge, seine letzten beiden Comics, auch die mit vielen Preisen schon bedacht. Jetzt wagt er Neues in Schwarz-Weiß, eine Fluchtgeschichte gepaart mit einer kindlichen Detektivgeschichte. Man kann es eigentlich kaum in wenigen Sätzen erzählen. Ich versuche es mal inhaltlich zu skizzieren. Wir starten in einem Van. Dort sitzt eine junge asiatische Frau. Sie erinnert sich an ein vietnamesisches Gedicht, das vom Himmel und vom Nirvana erzählt und von der Erlösung. Und dann sind wir sofort auf einem Parkplatz mitten in Berlin, auf dem Polenmarkt. Beton, wohin man schaut. Ein vietnamesischstämmiges Geschwisterpaar trifft zufällig auf diesen Van. Die junge Frau weiß offensichtlich nicht, wo sie ist, will den Jugendlichen ein Beil abkaufen, das die beiden für den Vater, der ein kleines Bistro hat, organisiert haben. Und so beginnt eine spannende Geschichte, erzählt in mehreren, mindestens zwei Handlungssträngen, die sich immer wieder miteinander verknüpfen, die durch den Ort und die Hochhaussiedlung Berlin-Lichtenberg zusammengehalten werden. Hier die junge Frau, die vor jemandem fliehen muss, und dort das vietnamesische Mädchen Tam, die helfen will, und dann ein Junge, der gern James Bond sein möchte, aber auch Kontakt zu seinem Vater sucht und feststellen muss, dass der Vater doch nicht mehr ist als nur der Erzeuger. Der verkehrte Himmel von Michael Ross. Was ist das für eine Geschichte, Thomas Linden? Und vor allen Dingen, wie hat er sie umgesetzt?
Ja, also es beginnt ja zum Beispiel damit, dass die Kinder einen abgeschnittenen Finger finden. Und das ist ja so ein Wink mit dem Horror, mit David Lynch und Blue Velvet. Ich fand, dass diese Graphic Novel sich sehr unterscheidet von den beiden großen Erfolgen von ihm, Goldjunge und Der Umfall, weil er hier sehr filmisch ist. Und mich erinnerte diese Graphic Novel an die amerikanischen B-Pictures. Die Handlung hat schon etliche Sprünge, das muss man ihm verzeihen. Aber es gibt sehr viel Sentimentalität, sehr viel schöne Sentimentalität und sehr viel Dramatik in dieser Geschichte.
Und das ist erstaunlich, finde ich, wie er das gemischt hat. Also beginnt, wie ich eben erzählte, mit diesem poetischen Gedicht über den Himmel und die Erlösung. Und wir sind so ganz bei dieser jungen Frau, die offensichtlich verzweifelt ist. Und nachher, wenn sie dann fliehen kann und ja Hilfe bekommt von dem jungen Mädchen, haben wir Szenen, die unfassbar actionreich sind. Also die auch gar nicht möglich sind, die also fantastisch actionreich sind, wo man nur noch quasi den Luftzug der Vorbeifahrenden sieht.
Es ist so, dass er uns den Überblick verweigert, auch in Bezug auf die Panels. Also zum einen geht er in den Bildern sehr nah an die Figuren heran und dann sind die Panels so sortiert, dass sie relativ kleine Bilder auf den Seiten haben. Das heißt, man springt schnell von einem Bild zum anderen und es entsteht so ein Sog, der diese Dramatik nochmal visuell aufnimmt. Michael Ross ist auch, das muss man dazu sagen, ein großartiger Zeichner. Die Teile mit dem Mädchen, die zeichnet er sehr realistisch und gleichzeitig kann er aber auch umschwenken und so ins comichafte, abstrakte hinübergehen. Das macht er dann oft bei den Gesichtern. Und der kann das aber so verbinden, naja, dass man einfach fasziniert davon ist.
Ja, und Sie sagen jetzt, er verbindet es im Bild. Aber ich finde es auch erstaunlich, wie er im Grunde genommen so viele Themen mit so einer Leichtigkeit auch inhaltlich verbunden hat, dass wir diese Entführungs- und Fluchtgeschichte aus Vietnam haben. Ein Mädchen, das für die Familie Geld verdienen möchte. Wir haben diese vietnamesischstämmigen Kinder, die schon in Deutschland geboren sind, mit einer Familie, die ganz, ganz bewusst darauf achtet, dass man hier was erreicht, dass man arbeitet und ordentlich ist und so weiter. Und wir haben diesen kleinen Jungen, der Schauspieler werden möchte, wiederum eine Schauspielerin kennt, die ihn unterstützt und feststellen muss, dass der Entführer letztendlich sein krimineller Vater ist. Und wie er das alles miteinander verbindet, was sich jetzt nach wahnsinnig viel anhört, ist erstaunlich. Also für mich war es auch ein Thema, geliebte Menschen, die sich finden und die sich wieder verlieren. Ein offenes Ende, eine sehr besonders gestaltete Graphic Novel. Der verkehrte Himmel von Michael Ross, Avant Verlag, 304 Seiten, ab 14. Wir sind schon wieder am Ende. Das waren die besten 7 im August. Ich danke der Jury, ich danke Ihnen, Thomas Linden, fürs Vorbereiten. Nächste Woche an dieser Stelle mit Ausblick auf das diesjährige Gastland Italien auf der Frankfurter Buchmesse ein Gespräch mit dem Schriftsteller Enrico Palandri, der im August auch in Deutschland zu Gast sein wird. Und jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.